Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, als Kinder Gottes, als Geliebte, als Angenommene. Danke, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Amen. Wer von euch hat schon einmal von der Büchse der Pandora gehört? Meistens benutzen wir Redewendungen, wo wir nicht ganz verstehen, was im Hintergrund steht. Bei mir war es lange so, bei dieser Büchse der Pandora. Pandora ist eine Frau in der griechischen Göttermythologie. Und sie wurde von den Göttern ausgestattet mit Gaben in einem Vorratskrug, den sie aber nicht öffnen durfte. Die Pandora wurde geschaffen als Bestrafung für die Menschen, aber als Geschenk getarnt. Pandora wurde angenommen als Geschenk und dann konnte sie es in ihrer Neugier nicht lassen, den Krug zu öffnen, und damit seien all die Übel wie Krankheiten, Plagen und unter anderem die Arbeit als Plage zu den Menschen und den Männern gekommen. Hoffnung gibt es auch in der Büchse der Pandora, die eigentlich eine Vase oder ein Krug oder ein Vorratsfass war. Und deshalb erzähle ich diese Geschichte. Denn das Einzige, was diese Vase nicht verlassen hat, das war die Elpis, die Hoffnung. Aber die Elpis wurde von den Griechen nicht als eine Tugend verstanden, sondern als eine Geißel, die den Menschen stetig hoffen lässt, um ihn noch tiefer zu enttäuschen. Jonas Gretlein, deutscher Altphilologe, hat ein Buch geschrieben über die Hoffnung von den Griechen bis in unsere Zeit hinein. Und er fasst zusammen, Hoffnung wird bei den Griechen sehr kritisch gesehen als die Neigung, sich Illusionen über die Zukunft zu machen, und zwar mit fatalen Folgen. Wie kam es dazu, dass in der Wiege unserer westlichen Zivilisation, wo der Begriff der Hoffnung so negativ geprägt war, Hoffnung im Lauf der Jahrhunderte zu einem unglaublich wunderbaren, schönen, ermutigenden Begriff wurde? Gretlein geht dieser Frage nach und er sagt, es hängt existenziell mit dem Christentum zusammen. Der christliche Glaube hat Hoffnung völlig neu definiert. Szenenwechsel. 900 Jahre später. Wir befinden uns im Amphitheater von Karthago. Es ist der 7. März im Jahr 203 nach Christus. An dem Tag, an dem die junge Frau Perpetua zusammen mit ihrer Sklavin Felicitas und drei anderen Christen wegen ihres Glaubens sterben. Beschrieben wird die Szene wie folgt. Vor den Augen einer johlenden Masse hatte man die beiden Frauen einer wilden Kuh und die Männer einem Bären und einem Leoparden vorgeworfen und ihnen dann, schwer verletzt und blutüberströmt, von einem Gladiator den Gnadenstoß geben lassen. Perpetua war damals 22 Jahre alt und hatte einen Sohn im Säuglingsalter, und Felicitas hat unmittelbar vor der Hinrichtung ein Kind geboren. Auch in dieser Geschichte geht es um Hoffnung. Hoffnung ist der zentrale Begriff, den Perpetua selbst in Worte gefasst hat. Der Tag ihrer Hinrichtung war für sie ein Tag des Sieges. Und im Einzug in dieses Amphitheater werden diese Christen beschrieben als heiter, mit glänzendem Gesicht, wenn zitternd, dann vor Freude und nicht vor Furcht. Die Stärke der Perpetua und ihrer Glaubensgenossen war begründet in ihrer Hoffnung. Eine Hoffnung, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Vor ihrer Hinrichtung hatte Perpetua eine Vision, in der sie auf einer Leiter in den Himmel aufstieg, und was sie dort gesehen hatte, erfüllte sie mit einer so großen Hoffnung und Zuversicht, dass sie alles andere bereit war, loszulassen. Jonas Gretlein beschreibt die Wirkung des Evangeliums auf den Begriff der Hoffnung wie folgt, er fasst das zusammen. Im frühen Christentum entwickelte sich dagegen, also im Gegensatz zu diesem griechischen Denken, eine uneingeschränkt positive Sicht der Hoffnung. Sie war die vom Glauben genährte und Geduld spendende Erwartung von Gottes zukünftigem Handeln. Sie richtete sich vor allem auf die Auferweckung von den Toten. Mit der Neubewertung der Hoffnung ging also eine Verlagerung des Ziels ins Jenseits einher. Das Hoffen wurde transzendent. Und das macht den großen Unterschied. Und damit sind wir im Kern unseres heutigen Predigttexts angekommen. Einem der zentralsten Texte der Hoffnung des christlichen Glaubens schlechthin. Es ist zugleich die Jahreslosung 2026. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung Vers 21, Vers 5. Eingebettet ist dieser Satz in einen größeren Kontext und lese ich euch vor, in Kapitel 21 der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Christliche Hoffnung hat ihren Fluchtpunkt im Jenseits und dort zuallererst in Gott selbst. Hoffnung ist ein viel benutztes Wort in unseren Tagen. Von allen Seiten werden wir aufgefordert, hoffnungsvoll zu sein. Besonders am Anfang eines neuen Jahres, da hoffen wir so vieles. Ich musste ein bisschen denken, Toffi, als du vorgestellt hast, was alles kommen wird, habe ich mich gefragt, wird es so sein? Ich erinnere mich, vor 5 Jahren, Corona-Krise, es war von heute auf morgen alles anders. Oft wird uns etwas verkauft unter dem Begriff Hoffnung, was eigentlich keine Hoffnung ist im christlichen Sinn, sondern lediglich Optimismus. Aber Optimismus wie auch Pessimismus sind nur subjektive Betrachtungsweisen dieser Realität. Das ist an und für sich substanziell gar nichts. Ein billiger Optimismus nimmt die Brutalität unserer Situation nicht ernst genug, sagt Nicolas Matter von der Universität Fribourg und fährt fort. Anders als beim Optimismus muss Hoffnung Gründe haben. Hoffnung braucht ein Fundament, zumindest diese Hoffnung, von der wir als Christen reden. Und das zentrale Fundament christlicher Hoffnung liegt in Gott selbst, der ein völlig unveränderlicher Gott ist. Gott selbst ist nicht nur der zentrale Fluchtpunkt, auf den unsere Hoffnung ausgerichtet ist, sondern auch das Ziel und der Garant unserer Hoffnung. Und er hat das unter Beweis gestellt, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Logik des neutestamentlichen Evangeliums. Dieser Gott hat uns eine berechtigte Hoffnung geschenkt, weil er bereits bewiesen hat, dass er sie verwirklichen kann. Gott selbst ist der Grund der Hoffnung. Das ist so stark für Paulus, dass er Gott in Römer 15, Vers 13 als den Gott der Hoffnung bezeichnet. Also es wird zum eigenen Namen Gottes. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ein absolut verlässlicher Gott. Alle Hoffnung dieser Welt, die nicht in dieser Hoffnung in Gott oder in diesem Gott selbst verankert ist, trägt das Potenzial in sich, in einer Enttäuschung zu enden. Ich sage das nochmal. Alle Hoffnung in dieser Welt, die nicht in diesem Gott und seiner Hoffnung verankert ist, trägt das Potenzial in sich, nichts weiter als eine Täuschung zu sein. Menschen hoffen in unseren Tagen auf Frieden in der Welt. Und wer die letzten Tage früh morgens die Zeitung las, hat gedacht, ich glaube es nicht, oder? Eines unserer befreundeten Weltreiche hier, die Amerikaner, gehen mal so kurz über Nacht in ein fremdes Land und zack, bumm. Habt ihr nicht gedacht, ich sitze im falschen Film? Also wir hoffen auf Frieden, aber die Zeichen dieser Welt stehen im Moment auf einer anderen Skala. Anleger und Pensionskassenversicherte wie ich hoffen auf ein gutes Börsenjahr. Aber wisst ihr was? Habt ihr gewusst, dass die USA im nächsten Jahr 6.000 Milliarden Dollar Schulden neu finanzieren muss? Refinanzieren muss, und zwar zu einem wesentlich höheren Preis, als sie es damals in der Finanzkrise finanziert hatten. Und wusstet ihr, dass unser Nachbarland Frankreich es nicht geschafft hat, ein Budget zu verabschieden aufgrund ihrer so hohen Staatsverschuldung? Also wir können hoffen und es ist gut, optimistisch zu sein, aber es kann auch alles anders kommen. Es ist gut, Bedrohungsszenarien mit einer Grundgelassenheit zu begegnen. Und doch könnte alles ganz anders kommen. Eine weltweite Finanzkrise oder gar ein von irgendeinem durchgeknallten, vom Zaun gebrochener dritter Weltkrieg. Das klingt jetzt überhaupt nicht hoffnungsvoll. Aber wisst ihr was? Es erschüttert mich nicht in meiner Hoffnung. Gewiss sind nämlich nur die Dinge, die in Gott verankert sind und die uns von Gott zugesagt sind. Alles andere wird vergehen. Das ist eine Wahrheit aus diesem Bibeltext der Offenbarung 21. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Alles, was nicht Gott ist oder von Gott neu geschaffen wird oder von Gott geboren ist, wird nicht bleiben. Die Märtyrerin Perpetua sagt im Blick auf ihre ewige Hoffnung, als ihr Herz erfasst wurde von diesem Blick in das ewige Leben, sagte sie, wir begannen keine Hoffnung mehr auf dieses Leben zu haben. Das ist eine interessante Wendung. Sie sagt, angesichts dessen, was ich von Gott gesehen habe, tritt mein Festhalten und mein Festklammern an dieser Welt plötzlich zurück und ich kann loslassen. Das ist die Haltung, die der Apostel Paulus mit den Worten beschreibt, 1. Korinther 7, 29 folgende, dass wir alles, was wir haben, haben sollen, als hätten wir es nicht. In der Kondition ewiger Hoffnung sind wir Besitzer dieser Welt. unter der Bedingung, dass wir alles loslassen werden. Das heißt nicht, dass wir alles wegwerfen und keine Verantwortung übernehmen. Da komme ich am Schluss noch drauf. Worauf gründest du deine Hoffnung? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir selber stelle. Was gibt meinem Leben Halt und Sinn? Woran halte ich mich fest? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, wenn wir in dieses neue Jahr hineingehen. Und die letzte und entscheidende Antwort, worin wir unsere Hoffnung wirklich haben, wisst ihr, wann die offenbar wird? Wenn wir alles verlieren. Das klingt hart und brutal, aber das ist es. Und solche Dinge können uns von heute auf morgen passieren, das haben wir Anfang des Jahres gesehen, diesem Unglück im Wallis. Von heute auf morgen kann man alles, was einem wichtig und wertvoll war, verlieren. Dann zeigt sich, auf welchem Fundament steht unsere persönliche Hoffnung. Haben wir eine, die bleibt, oder haben wir eine, die sich als Täuschung erweist? Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott gründen, dann haben wir ein Fundament, auf dem Gott seine Verheißungen verwirklichen wird, und zwar in einer radikalen Neuschöpfung aller Dinge. Das ist mein zweiter Gedanke. Christliche Hoffnung lebt von der konkreten Verheißung einer allumfassenden Neuschöpfung. Siehe, ich mache alles neu. Was für ein Paukenschlag. Ich stelle mir das so vor, da war im Himmel Trommelwirbel. Da hat sich die Stimmung gesteigert. Da kam es zu einem Crescendo und irgendwann kommt das grande Finale wie dieser Paukenschlag. Siehe, ich mache alles neu. Bumm. Die Botschaft dieses Finales ist eine vierfache. Erstens, ich. Gott selbst ist hier der Redende. Und Gott selbst ist der Handelnde, wenn Neuschöpfung stattfindet. Der neue Himmel und die neue Erde werden nicht von Menschen erschaffen. Sie sind nicht das Resultat einer kontinuierlichen Weiterentwicklung durch technische Errungenschaften, sondern das Resultat eines göttlichen Schöpfungsaktes. Es gibt so etwas wie eine Diskontinuität zwischen dieser Welt und der zukünftigen. Da wird etwas neu, da bricht etwas ab und bricht etwas Neues an. Theologen haben sich den Kopf zerbrochen, wie das sein wird. Wird diese Welt irgendwie verschwinden in einem schwarzen Loch oder weiß ich was? Ich lasse mich nicht auf Spekulationen ein, weil der Text sagt uns einfach, es wird etwas vergehen. Und es wird etwas Neues kommen. Und das Neue kommt durch das Schöpfungshandeln Gottes. Nicht der Mensch, der Gott sein wollte, schafft eine bessere Welt, sondern das Beste, was er schaffte, war diese Welt zu zerstören. So sehr, dass Gott Neues schaffen muss und Neues schaffen will. Die Geschichte dieser Welt, dieser Erde, dieses Himmels wendet sich am Fluchtpunkt unserer Hoffnung durch Gott selbst. Ich. Zweitens, mache. Der Text hat im Griechischen eine ganz große Ähnlichkeit mit 1. Mose 1, Vers 1. Also das griechische Alte Testament, also das hebräische Alte Testament wurde ja schon sehr früh noch vor Jesus Christus ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta. Und dort lautet der Schöpfungstext im Griechischen ganz ähnlich wie der Text, der hier verwendet wird. Hier geschieht keine Reparatur, hier geschieht kein Flickwerk, hier wird etwas fundamental Neues geschaffen. Es handelt sich um einen Schöpfungsakt in einer gewissen Analogie zur ersten Schöpfung. Was wird neu geschaffen? Alles. Das dritte Wort. Mit alles ist gemeint Himmel und Erde. Was auch immer das heißt. Was sind die Himmel? Konkreter wird es bei der Erde. Bei diesem Planeten. Und allem, was damit verbunden ist. Gerhard Mayer, der eine sehr ausführliche Auslegung zur Offenbarung geschrieben hat, er war auch hier vor ein paar Jahren, er schreibt dazu, die Schöpfungsterminologie in Offenbarung 21, Vers 1 verbietet es, das auf rein allegorische, also auf rein bildliche, sittliche, geistliche Weise auszulegen. Es geht um eine reale, neue, schöne Welt. Und zwar sowohl nach außen als auch nach innen. Sie ist leibhaft und wesenhaft, geografisch und spirituell zugleich. Ganz neu, ganz anders, ganz real, ganz geistlich. Alles neu geschaffen. Und jetzt das Letzte. Was heißt neu? Im Griechischen gibt es zwei Worte für neu, um etwas zu beschreiben, was neu ist. Neos, kennen wir, und Kainos. Neos kennen wir aus diesen Wortkombinationen. Neokonservativ, neoliberal oder was auch immer. Und Kainos, vielleicht weniger bekannt. Neo bezieht sich auf etwas, das zeitlich neu ist, kürzlich jung oder neu erschaffen. Also ein Neokonservativer ist ein Neukonservativer, der ist immer noch ein Konservativer, aber er ist einer der neuen Ausgabe. Ja? Es ist eigentlich das Gleiche, einfach neu. Oder nehmen wir an, ich fahre mein Auto an die Wand und gehe ins Autohaus und kaufe mir genau dasselbe Auto, also genau den gleichen Typ, den gleichen Jahrgang mit den gleichen Features und so weiter, dann habe ich ein Neos-Auto. Ja? Aber dieses Wort wird hier in der Offenbarung nicht benutzt, sondern der ganze Text, Offenbarung 21, ist voll mit diesem Wort Kainos. Und Kainos beschreibt etwas, das in seiner Qualität und seinem Wesen vollkommen neu ist. Etwas noch nie Dagewesenes. Also mit dem Beispiel des Autos, stell dir vor, ich setze meinen Nissan Qashqai an die Wand, der ist jetzt schon ziemlich alt, und bekomme ein völlig neuartiges Auto, ein Robotaxi oder so irgendetwas. Das heißt, vom Wesen her etwas anderes, kein Auto mehr, wo man selber lenken muss oder weiß ich was. Versteht ihr? Es hat noch Ähnlichkeiten mit einem Auto, aber es ist in seinem Wesen und in seiner Qualität etwas völlig anderes. So schreibt Gerhard Mayer, die neue Schöpfung ist keine Kopie der alten. Sie hat durchaus ihre eigene Schönheit und eigene Gestalt. Mögen auch noch so viele Eigenarten der alten Schöpfung eine Art Modell für die neue gebildet haben. Also der neutestamentliche Gelehrte N.T. Wright weist darauf hin, dass wir Christen im westlichen Christentum das Evangelium und die Zukunftsschau des Evangeliums teilweise wirklich falsch verstanden haben. Grundlegend falsch. Er sagt, anstatt dass wir die Erlösung als Gottes Plan zur Erneuerung der gesamten Schöpfung eben in dieser Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde entfalten, geht es den meisten Christen nur darum, in den Himmel zu kommen. Aber das ist überhaupt gar nie die Vision im Neuen Testament. Die Vision, schon im Alten Testament, angefangen bei Jesaja, ist, dass Gott diese Erde liebt. Das ist nicht wie bei den alten Griechen, dass wir von Materie erlöst werden müssen, damit wir nur noch Geist sind, sondern Gott schafft eine neue Schöpfung. Die wird eine andere Art von Materie sein und doch wird es eine Schöpfung sein, in der wir einen Körper haben, in der wir leben, Theologen gehen davon aus, in der es Tiere gibt, die eine Schöpfung, die brillant ist, die wunderschön ist, die uns beschäftigen wird. Einer Schöpfung, in der wir Aufgaben haben, in einer Schöpfung, in der wir als die Menschen leben, wie Gott sie sich eigentlich vorgestellt hat. Christliche Hoffnung zielt auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das steht in 2. Petrus 3, Vers 13. N.T. Wright sagt, dieses Missverständnis habe nicht nur die Vorstellung vom Jenseits verzerrt, sondern auch die Auslegungen der Endzeit und des geistlichen Kampfes, in dem wir stehen, beeinträchtigt. Letztlich, so N.T. Wright, sei die Kirche berufen, eine lebendige Vorschau auf diese neue Schöpfung zu sein, die davon Zeugnis ablegt, nicht aus der Welt zu fliehen, sondern für Gottes Erneuerung der Welt zu stehen. Ich glaube, das ist vielen evangelikalen Christen abhanden gekommen. Haben so eine Weltfluchtmentalität. Ach, das geht so als ein Bach runter. Also komm, lasst uns noch ein bisschen Gottesdienst machen und uns zurückziehen in unsere Schneckenhäuser und warten, bis der große Kavum kommt. Das ist nicht die Meinung des Neuen Testaments. Und das führt zu meinem letzten Gedanken. Christliche Hoffnung beflügelt uns zu einem Lebensstil des Reiches Gottes schon hier und jetzt. Vor rund 5 Jahren sprach Greta Thunberg zu den Mächtigen der Welt und sagte dabei: Erwachsene sagen immer, wir schulden es den jungen Menschen, ihnen Hoffnung zu geben, aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr Furcht fühlt, die ich jeden Tag fühle. Und dann will ich, dass ihr handelt. Von was für einer Hoffnung geht Greta Thunberg aus? Sie geht davon aus, dass Hoffnung eine Illusion ist, die uns dazu verleitet, untätig zu sein. Und damit steht ihr Hoffnungsbegriff dem der Griechen sehr, sehr nahe. Denn genau das war die Befürchtung der alten Griechen. Sie sagen, wenn die Leute hoffen, dann unterlassen sie das, was sie tun sollten. Die Hoffnung der ersten Christen hat mit dieser Art Hoffnung nichts zu tun. Die Hoffnung der ersten Christen aktivierte sie vielmehr zu einem Lebensstil für das Reich Gottes hier und jetzt. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 12, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. In Freimut stecken 2 Bedeutungsaspekte. Erstens Freude und zweitens Mut. Hoffnung erfüllt mit Freude und Mut. Das war das Wesen der ersten Christen, bis hin zum Tod für den Glauben. Und das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was wir in Offenbarung 21, Vers 8 mit dem Begriff Feigling beschrieben wird. Dort lesen wir: Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Damit wird nochmal klar, wofür wurde überhaupt die ganze Offenbarung geschrieben. Die ganze Offenbarung ist ein Ermutigungsbuch für Christen, in dieser Welt mit all ihren Wirren, mit all ihrem Chaos, im Glauben an Christus festzuhalten und ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Das ist der ganze Grundtenor. Dann heißt es dort weiter: Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also die neue Welt, auch das sagt dieser Text, wird bevölkert werden, und zwar von wem? von den Überwindern des Glaubens, von der Braut Christi, vom Leib Christi, von Menschen, die in dieser Welt im Glauben an Jesus diese Welt überwunden haben. Das ist das neue Jerusalem, das ist die Braut, das ist all das, was beschrieben wird an neuem Himmel und neuer Erde. Wir können den Lebensstil der Überwinder als Antithese zum Lebensstil derer beschreiben, die ewig verloren sind. Und wenn man das einmal macht, dann ergeben sich folgende Eigenschaften für das Leben in der Hoffnung. Ein Leben in der Hoffnung ist ein Leben anstatt in Feigheit, in Mut. Anstatt im Unglauben, im Glauben. Anstatt im Frevel, in Reinheit. Anstatt im Töten, in Lebensförderung. Anstatt in Unzucht, in Liebe und Treue und so weiter. Anstatt im Götzendienst, im Gottesdienst. Anstatt in der Lüge, in der Wahrheit. Wahre christliche Hoffnung macht uns keinesfalls passiv in dieser Welt. Sie motiviert uns vielmehr, all in zu gehen und ein mutiges Leben im Glauben zu führen. Uns von der Sünde zu reinigen und uns mit all dem, was wir sind und haben, Gott zur Verfügung zu stellen. Ein Leben in der christlichen Hoffnung ist geprägt von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, von Liebe und Treue und zielt mit all dem, was wir tun, darauf ab, Gott zu ehren. Zusammenfassend bedeutet das, das Evangelium von Jesus Christus hat den Menschen wahre Hoffnung gebracht. Hoffnung, die diesen Namen verdient hat. Hoffnung, die durch und durch positiv zu bewerten ist. Warum? Erstens, weil unsere Hoffnung in Gott verankert ist und deshalb unerschütterlich. Zweitens, weil sie durch die Auferstehung von Jesus Christus eine begründete und berechtigte Hoffnung ist. Und drittens, weil sie darauf zielt und verwirklicht wird, indem das Gott alles neu schaffen wird. Und viertens, weil sie hier und jetzt nicht zur Passivität führt, sondern zur Hingabe an Gott und sein Reich und damit proaktiv eine lebendige Vorschau auf die neue Schöpfung schafft. Nicht perfekt. Mit Ecken und Kanten, das wissen wir aus dem Gemeindesein. Aber inmitten einer chaotischen Welt zeigt sich im Leib Christi, in der Gemeinde Jesu, ein schemenhaftes Bild der Neuschöpfung dessen, was kommen wird, wenn Gott sein Grande Finale zu Ende führt. Und ich glaube, wir sind weit näher dran als zur Zeit, als diese Texte geschrieben wurden. Amen.